zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Do you know what art is? Würden wir KünstlerInnen, KunstkennerInnen oder KulturenthusiastInnen fragen, dann erhalten wir sicherlich ein schier unzählbares Ergebnis an unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten. Zum Beispiel Summe aus Talent und Idee, schöpferische Gestaltung und kreativer Prozess, sinnliches Erleben, ästhetischer Zweck, Kulturprodukt, Kommunikationsmedium. Würden wir noch die US-amerikanische Künstlerin Georgia O'Keeffe fragen können, hätte sie uns geantwortet: I don't know what art is, but I know some things it isn't when I see them. Was ist denn nun ganz konkret Kunst? Oh, ob wir dazu jemals die eine, die wahre Definition finden werden? I don't know. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute eine Antwort finden werden auf die Frage, was ist konkrete Kunst? Und dazu reise ich mit euch nach Ingolstadt, in das MKK, das Museum für konkrete Kunst, zu Dr. Therese Rode, Direktorin des Hauses. Liebe Therese, ganz gespannt bin ich natürlich, mit dir in die Tiefen von Theo von Duisburgs Manifest, Martin Creeds Half the Air in a Given Space, das MKK und das baldige MKKD einzutauchen. Doch vorher möchte ich dich kennenlernen. Erzähl mir von deinem Glück zur konkreten Kunst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass wir heute über Kunst und über Glück reden und wie die Wege ein zur Kunst bringen.
Erzähl mir, wie bist du zur Kunst gekommen? Gab es schon als Kind die ein oder andere Berührung?
Zumindest auf jeden Fall zum Design. Also ich war schon immer sehr kunstinteressiert und hatte auch viel Interesse am Kunstunterricht und war auch in einem Sommerlager jedes Jahr zu Kunstthemen und habe aber bald gemerkt, wo die Grenzen der eigenen Genialität sind.
Oh Gott.
Denn ich war auf vielen Bereichen talentiert, in der Musik, im Sport und auch in der Kunst, aber es hat nicht gereicht, um selber Künstler zu sein. Aber ich bin sehr dankbar um die Erfahrungen, die ich gemacht habe, gerade in der Schulzeit und in diesen Sommerkursen, die ich besucht habe, weil ich all diese Techniken kennengelernt habe. Und dann habe ich mich auch mal für Produktdesign tatsächlich beworben, habe aber auch da gemerkt, dass Grenzen gesetzt sind, aber bald kam ziemlich klar heraus, dass ich vielleicht nicht die beste eigene Künstlerin bin, aber ich kann über Kunst reden, sie einordnen und darüber schreiben. Und ich kann mich dafür begeistern und ich kann Begeisterung weitertragen. Und ja, ich glaube, man muss sein eigenes Talent finden, kennenlernen, austesten, an die Grenzen bringen. Und dann über viele Umwege wird man vielleicht mal Direktorin eines Museums.
Hat sich das immer nach viel Glück angefühlt, wenn man die eigenen Grenzen ausprobiert hat? Nach Anfängerglück?
Ich glaube tatsächlich nicht so sehr an dieses Anfängerglück, weil die Dinge, die passieren, passieren oft aus Entscheidungen, die man trifft oder nicht trifft. Ich glaube, dass sich vieles retrospektiv so anfühlt, als ob es Glück gewesen wäre oder ob alles einen großen Sinn, ein großer Masterplan ist. Das ist aber ein bisschen Storytelling, ganz oft. Aber an was ich ganz stark glaube, ist das Glück des Tüchtigen. Mhm. Wer sich herausfordert, sich an die Grenzen bringt, sich austestet, wer Chancen sieht und Chancen ergreift und auch an die Grenzen des eigenen Machbaren geht, dem eröffnen sich Möglichkeiten. Und wenn man dann noch Möglichkeiten ergreift, dann kann das zu einem glücklichen, aber auch manchmal unglücklichen Leben führen. Denn das ist ja auch so, wenn Menschen ganz viele Dinge mit Leidenschaft machen, schafft das ja auch Leiden. Mhm. Das ist so beides.
Mhm. An welche Grenzerfahrung erinnerst du dich?
Immer wieder mal zu fragen, wo will ich eigentlich hin und mit wem gehe ich mit? Also man ist ja nicht allein im luftleeren Raum unterwegs. Ja, ich habe mich auch irgendwann mal für eine Partnerschaft entschieden und sehr bewusst und jetzt schon 10-jährige Ehe und dort sich immer wieder zu hinterfragen, wo gehen wir eigentlich gemeinsam hin? Und wo gehen wir nicht gemeinsam hin und bleiben eine Weile getrennt und tun das, damit jeder seine Leidenschaft nachgehen kann? Ich finde, das ist jedes Mal eine Grenzerfahrung und sich auch immer abzutasten, ja, wo führen uns die Wege gemeinsam hin und wo trennt man sich temporär, um dann wieder zusammenzukommen.
Mhm. Studiert hast du in Weimar. Wie hast du die Zeit in Erinnerung?
Das war eine sehr bewusste Entscheidung, dahin zu gehen. Ich wollte nur dorthin gehen. Das war irgendwie so fix in meinem Kopf damals drin. ich wollte Kultur lernen von der allergrößten Basis aus. Und ich glaube, Weimar ist eine Stadt, die von der Kultur lebt. Und da ist die ganze Kultur Deutschlands in so einem, wie so einem Glas zusammen. Manche sagen, ja, das ist das Disneyland der Deutschlehrer, weil da alles zusammenkommt, also von Goethe und Schiller, aber auch eben die dunklen Seiten unserer deutschen Geschichte. Und was mich aber immer fasziniert hat, war das Bauhaus gewesen. Mhm. Und ja, und es gibt da eben auch eine Hochschule, die heißt immer noch Bauhaus-Universität oder wieder. Und es war eine sehr bewusste Erfahrung. Ich habe es als Student als sehr positiv erlebt, denn es ist keine sehr große Stadt, aber eine Stadt, in der die Studierenden einen sehr großen Einfluss haben. Man spürt die, man merkt die, dass da junge Leute sind, die irgendwas mit dieser Stadt machen. Und die Wege sind zu kurz und man kennt sich und läuft sich über den Weg. Und ich habe das als sehr bereichernd empfunden, auch sehr intensiv. Gerade in unserem Masterjahrgang waren wir, glaube ich, bloß 10 Studierende. Das ist auch manchmal ein bisschen schmerzhaft, weil man ja nie sich ducken kann. Man muss immer vorbereitet sein im Seminar, weil es kommt schnell raus, wenn jemand was nicht gelesen hat. Aber es war sehr intensiv und sehr bereichernd und ich bin schon der Meinung, dass ich damals von sehr, sehr guten Professoren gelernt habe und ich konnte mich dem Bauhaus nähern.
Und von dort, wie ging es weiter?
Nach dem Studium war mir schon klar, ich würde ganz gern eine Promotion anstreben, weil ich dachte, das kann es noch nicht gewesen sein. Und ich möchte in etwas Spezialist werden und ich möchte mich in was einarbeiten können. Auch dort hat es ein bisschen gedauert, aber dann gab es dieses Stipendium und retrospektiv würde ich schon die Doktorandenzeit als eine der härtesten meines Lebens beschreiben. Nie hat man mehr Selbstzweifel, nie ist es mehr so, ich könnte noch was lesen, ich könnte noch intensiver in irgendwas eintauchen und es gibt nie eine Grenze, nie einen Feierabend. Und gleichzeitig denke ich, ist es aber so ein großes Geschenk, so ein Stipendium zu haben, denn man bekommt von jemandem Geld dafür, dass man sich 3 Jahre einem Thema absolut hingeben kann. Und so schmerzhaft das manchmal als Grenzerfahrung noch ist, ist es auch ein Riesengeschenk. Und genau, das war die Doktorandenzeit. Und dann bin ich nach Ingolstadt gekommen und habe mich erstmal initiativ beworben und war dann auch einige Jahre Kuratorin am Haus. Und dann hat sich die Möglichkeit aufgebracht, denn die Stelle der Direktorin wurde ausgeschrieben.
Ohne Kunsthistorikerstudium.
Ohne Kunsthistorikerstudium, genau, weil ich bin ja vom Haus aus Medien- und Kulturwissenschaftlerin. Das heißt, der klassische Weg an ein Museum ist erst ein Kunstgeschichtsstudium, dann ein Volontariat und dann kommt man in irgendeiner Form von Museumsarbeit unter und vielleicht wird man irgendwann mal Direktorin. Bei mir war das sicherlich anders. Ich kam mit einem medien- und kulturwissenschaftlichen Studium, mit sehr viel Erfahrung in Pressearbeit und mit einem großen Wissen zum Thema Bauhaus, zur Architekturgeschichte der Moderne, zum Ausstellungswesen des frühen 20. Jahrhunderts und habe dann in mir gemerkt, es ist doch eigentlich nicht nur spannend, über Ausstellungen zu schreiben, sondern auch Ausstellungen selber zu machen. Und tatsächlich hat das Glück des Tüchtigen zugeschlagen. Ich war am richtigen Zeit, am richtigen Ort manchmal. Und diese Expertise, die ich habe im Bereich Bauhaus und Kunst des frühen 20. Jahrhunderts, das ist ja die Basis der konkreten Kunst. Und deswegen hat das unglaublich gut gepasst. Und das ist ja das Schöne, wenn man sich einmal ein Wissen erarbeitet hat, das kann dann keiner mehr nehmen.
Das stimmt. Das MKK, das Museum für konkrete Kunst. Auf die konkrete Kunst kommen wir gleich zu sprechen. Was fasziniert dich hier in diesem Haus so sehr? Warum wolltest du hierher? Warum warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Oder hat es sich für dich richtig angefühlt?
Ich finde es zum einen spannend, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Es gibt viele Museen für moderne oder zeitgenössische Kunst, aber es gibt ganz wenige nur zur konkreten. Und tatsächlich in Deutschland sind wir das Einzige, das sich darauf spezialisiert hat. Es gibt Sammlungen in ganz Deutschland, aber es gibt kaum ein Museum, das sich so darauf fokussiert und dann auch noch so heißt. Also sich Grenzen setzen und aber in diesen Grenzen alles austesten. Das finde ich sehr, sehr spannend. Dann finde ich spannend, dass wir so ein ganz junges Team haben, das vieles ausprobiert und keine Grenzen im Kopf hat, das oft über die Möglichkeiten, die sonst eigentlich gesetzt sind, hinausgehen durch viel Eigeninitiative. Und durch diesen Standort, den finde ich auch spannend, in einer Stadt zu sein, in der kulturell noch nicht alles vergeben ist, sondern in der man noch viel bergen kann und der man auch einen Vermittlungsauftrag hat, einen ganz großen, für die Kultur und für die konkrete Kunst im Besonderen. Und auch diese, es ist eine Großstadt, aber es ist keine sehr große Großstadt. Diese Größe macht auch viel mit einem, weil ich schätze Berlin sehr und alle anderen Metropolregionen. Aber hier sind die Wege so kurz. Man kann schnell mit den Verantwortlichen sprechen. Man kann gestalten. Hier kann man unglaublich gut gestalten. Man kann Ideen umsetzen. Man kommt manchmal auch an die Grenzen. Das stimmt natürlich auch. Aber es ist eine große Spielwiese an Gestaltungsfreiraum. Natürlich im finanziellen Rahmen. Große Häuser haben sicherlich nochmal andere Budgets. Aber Geld ist auch nicht immer die Lösung. Es sind eigentlich fast immer die Ideen. Und darauf habe ich Lust.
Die konkrete Kunst. Du wirst die Frage schon tausendmal gehört haben. Erklär mir doch mal ganz konkret, was konkrete Kunst ist.
Ja, das ist tatsächlich auch immer gar nicht so einfach. Und deswegen mag ich den Begriff auch so gern, weil man sich erstmal in ihm reibt und erstmal fragen muss, was ist das überhaupt und was soll das überhaupt? Wenn man es niederschwellig erklären will, dann versuche ich immer zu sagen, also erstmal ist konkrete Kunst ungegenständliche Kunst. Das ist natürlich etwas blöd, ne? Weil jetzt versuche ich etwas zu definieren in dem, was es nicht ist. Also was ist denn dann die gegenständliche Kunst? Also die gegenständliche Kunst wäre die, die versucht, die Dinge in unserer Welt, die Gegenstände sind aber auch die Menschen, die Landschaften, also alles, was uns in der Welt begegnet, in der Kunst einzufangen und ihr ein Abbild zu geben. Oder von der zu abstrahieren. Das wäre die abstrakte Kunst, aber sie ist immer noch in irgendeiner Form gegenständlich. Und dann kommt die konkrete Kunst und sie nimmt die Farben, die Formen, die Materialien, die Systeme, die Rhythmen, die Strukturen eben nicht, um etwas anderes darzustellen, etwa mit Rot einen Apfel einzufärben, sondern sie steht für sich. Und deswegen ist sie konkret gemeint. Und ja, also die Materialien, die Systeme, die Farben, die Formen, das hat auch viel mit Mathematik zu tun. Die sind nicht nur Mittel zur Kunst, sie sind ihr gleichzeitiger Inhalt. Und so nähere ich mich dem Begriff der konkreten Kunst, um ihn konkret zu machen.
Kannst du mir das vielleicht anhand von ein paar Beispielen aus eurer Sammlung nochmal näher erklären?
Wenn man zum Beispiel Albers nimmt, Homage to the Square, das ist ja ein Werk, das viele kennen. Das liegt natürlich auch daran, dass es eine Werkserie ist, die in der Realität funktioniert und in vielen Häusern als eine der großen Stücke einer Sammlung vorhanden sind. Und wir haben eben auch solche. Und es heißt erstmal Homage to the Square. Es ist eine Verneigung an das Quadrat. Das Quadrat ist sowieso eins der Lieblingsformen der konkreten Künstler. Tatsächlich hat alles mal angefangen mit dem schwarzen Quadrat auf weißem Grund von Kasimir Malevich. Also daher kommt auch dieses Homage to the Square, dieser Gedanke. Und es geht um die Form, die nichts anderes ist als die Form. Und das eben geschachtelt in sich selbst, weil mehrere Quadrate ineinander liegen. Aber eigentlich ist Homage to the Square überhaupt keine Verneigung an die Form, sondern eine an die Farbe. Denn Albers setzt in dieser Werkserie verschiedene Farben in Quadraten ineinander und zeigt, dass die Nachbarschaftsverhältnisse Farben anders wirken lassen. Und das tut er eben nicht, indem die Farbe etwas anderes bedeuten muss, als sie selbst ist, sondern indem er sie auch direkt aus der Tube nimmt und nicht anmischt und indem er sie ins Verhältnis setzt. Denn Farbe ist nicht gleich Farbe, denn Farbe steht in den seltensten Fällen alleine genauso wie die Form, sondern wie sind die Beziehungen der Dinge zueinander.
Und gibt es auch weibliche Positionen?
Sicherlich. Natürlich, das muss man immer sagen bei der Kunstgeschichte. Die ist meistens immer sehr männlich aufgestellt und das merken wir auch gerade bei unseren historischen Ausstellungen. Da wird es dann immer schwierig, die Damen zu nennen, aber sie gab es. Verena Löwensberg zum Beispiel auch bei den historischen Positionen. Und jetzt versuchen wir das ziemlich gleichberechtigt. Wir zeigen ja jetzt aktuell vor allen Dingen zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler. Und ja, ich würde nicht sagen, dass wir da eine Quote auferlegen. Es geht uns ja vor allen Dingen um die Kunst. Und das braucht man vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so stark. Aber tatsächlich, ohne Quote funktioniert es natürlich auch nicht, weil wenn das nicht so gewesen wäre, dann wären wir historisch da ja nicht, wo wir sind, ja, dass es so wenig Frauen in der Kunst gibt. Also es gibt die weiblichen Positionen, aber sie mussten sich auch ihre Stellung erst erkämpfen. Das sehen wir auch ganz oft bei Kunstlerpaaren, dass die Männer komischerweise ihren Durchbruch hatten und die Frauen dann irgendwie nicht. Und ja, jetzt, ich würde nicht sagen, dass wir darauf achten, Aber es ergibt sich automatisch bei uns so, dass wir relativ ausgeglichen agieren in unseren Ausstellungen.
Die konkrete Kunst, du sprachst eben schon mal an, so gut 100 Jahre alt. Wo sind denn die Anfänge? Wer kam auf die Idee? In der Einleitung haben wir schon was von Theo van Duisburg gehört.
Genau, also die konkrete Kunst hat natürlich verschiedene Wurzeln. Die liegen im Bauhaus, die liegen im Style, die liegen im Konstruktivismus. Da gibt es verschiedene Strömungen. Das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, dass es diesen Urknall nicht gab und dann war es da. Aber natürlich gibt es so Anfangsmythen und dazu gehört eben das schwarze Quadrat auf weißem Grund von Kasimir Malevich, was ich eben auch so wichtig finde, immer zu betonen, weil es so radikal war, nicht nur in der Zusammensetzung des Werkes mit dem stärksten Kontrast, das Schwarz neben das Weiß zu setzen, sondern vor allen Dingen auch, wie präsentiere ich Dinge. Und als er sie erstes Mal gezeigt hatte, diese Arbeit in St. Petersburg, dann setzte er sie in eine Raumecke, nämlich dort, wo man in diesem Kulturkreis die Ikonen aufhängt. Das heißt, er hat einen Platz genommen, der eigentlich besetzt war und das nicht irgendwie, sondern religiös besetzt war und setzt dort seine neue Ikone hin, nämlich die Ikone der Modernen, das schwarze Quadrat auf weißem Grund. Aber das ist natürlich nur ein Anfangsmoment von vielen. Ich sagte schon, das Bauhaus war sehr wichtig mit seinen Ideen, auch seine Ideen in der Pädagogik, nämlich zu sagen, wir fangen nicht an, Sachen nachzumalen oder in die Landschaft zu gehen und Weiden zu zeichnen oder zu malen, sondern wir reduzieren uns auf die Grundfarben und die Grundformen, gucken, wie wir da weiterkommen und schaffen daraus etwas ganz Neues. Und dann gab es auch Theo van Duisburg, der war auch in Weimar gewesen, aropder wurde nie zum Meister erlernt unter Gropius. Aber ich finde es eben sehr interessant, dass diese Menschen sich irgendwie auch alle kannten, die damals aktiv waren. Und was Theo van Duisburg tat, war, er war nicht nur Künstler und nicht nur Teil einer Gruppe, sondern er schrieb auch. Und das ist ein bisschen wie in der Wissenschaft, wer schreibt, der bleibt. Und ab 1930 gab es eben diese Manifeste und dort steht eben, nichts ist konkreter als die Farbe, die Form, die Linie. Und dort kommt dieser Begriff im Schriftlichen das erste Mal auf und fängt an zu zirkulieren. Aber tatsächlich sagt man ab 24, manchmal auch vorher, kommt dieser Begriff erstmal auf. Und das finde ich eben sehr interessant, denn diese Kunst lebt ja vor allen Dingen oder sehr lange, gerade wenn man die historischen Positionen nimmt, vom Exakten, vom Berechnenden, manchmal auch vom Kalkül und von einer gewissen Klarheit. Und ausgerechnet bei ihr kann man diesen einen klaren Moment nicht finden. Klar, die Manifeste gibt es ab 1930, aber wir feiern jetzt 24, soweit es ähnlich ist wie ungefähr 100 Jahre. Und das finde ich sehr interessant, dass man eben dieses eine Datum eigentlich gar nicht nennen kann. Und das will vielleicht die konkrete Kunst gar nicht, denn sie wäre ja gern so exakt.
Umfasst die konkrete Kunst nur Malerei?
Die konkrete Kunst ist vor allen Dingen, finde ich, eine Idee heute. Also wir sprechen ganz oft auch eine Idee konkret. Das, glaube ich, liegt auch ein bisschen daran, dass diese Manifeste, die damals aufgestellt waren, die waren sehr absolut. Und das würden auch KünstlerInnen heute gar nicht mehr so unterschreiben und mitmachen. Gerade die zeitgenössische Generation. Und die Idee konkret, die ist eben nicht festgelegt auf ein Medium. Das heißt, es kann Malerei sein, es kann Zeichnung sein, es kann auch in die Collage gehen, aber es gibt auch den ganzen Bereich der konkreten Poesie. Und die konkrete Poesie, die geht eben ins Schriftbild, aber auch in dem Gedanken, dass es ein Mehr gibt, außer die Bedeutung, die ein Wort in dem anderen sieht, sondern das, also was es repräsentiert, sondern es an sich eben auch einen eigenen Stellenwert hat und eine eigene Ästhetik. Und da wird die konkrete Poesie natürlich ganz interessant. Und generell unter dem konkreten Kunstbegriff sammeln sich so ganz viele andere Begriffe auch, wie Minimal Art, Kinetik, Op Art und noch vieles, vieles mehr. So dass es manchmal gar nicht so einfach ist zu unterscheiden, ist es jetzt konkrete Kunst oder schiebt man das in eine andere Kategorie. Aber das ist uns auch wichtig am Museum, das ganz offen zu gestalten, offen zu denken, auch mal an die Grenzen zu gehen. Denn immer, glaube ich, wenn irgendwas nicht mehr so ganz funktioniert, das ist ja bei einem Ding auch so, wenn es nicht ganz funktioniert, dann überlege ich mir erst, wie funktioniert es eigentlich.
Max Bill. Kannst du mir zu dem auch noch was erzählen, bitte?
Max Bill ist natürlich eine ganz spannende Figur. Zum einen, weil er so viel mit in sich vereint. Also er ist Architekt, er ist konkreter Künstler, er ist Maler, er ist Gestalter, er ist Grafikdesigner. Der ist so, ach, der konnte so alles, was man in der Zeit oder was man auch heute noch als einen umfassenden Gestalter betrachtet. Und er hat eine unglaublich spannende Biografie, denn auch er war am Bauhaus. Und dann gründete er oder war der Gründungsdirektor der Hochschule für Gestaltung in Ulm, der Nachfolgeinstitution des Bauhauses in der BRD. Also ganz bewusst, ganz demokratisch aufgebaut und mit Menschen aus der ganzen Welt. Und was er auch war, er gehörte zu den Züricher Konkreten. Das würde ich sowas wie die zweite Generation der Konkreten bezeichnen. Es gab Theo von Dösburg und seinen Kreis. Und dann gab es die Züricher Konkreten. Und auch er schrieb Manifeste und auch er blieb. Und auch er war natürlich sehr, sehr streng, was die konkrete Kunst anging. Daran stören sich auch viele KünstlerInnen unserer Generation, denn sie mögen auch den Zufall, sie mögen das Unberechenbare, sie mögen ausbrechen, sie mögen die Grenzen austesten. Deswegen, die konkrete Kunst hat sich extrem entwickelt, auch ausdifferenziert, ist nicht immer so streng, manchmal, aber manchmal auch nicht. Aber interessant ist auch an der Ausstellung 24, dass sich all diese KünstlerInnen der Generation damit beschäftigt haben, wer ihnen vorausgegangen ist. Und da ist in Theo van Doesburg eine Ausnahmepersönlichkeit und die andere ist Max Bill, der dieses gesamte Paket mitgebracht hat, der auch zeigt, warum es ein Museum für konkrete Kunst und Design gibt. Und ja, der auch so wahnsinnig gut vernetzt war und der eben auch im südamerikanischen Raum unterwegs gewesen ist. Auch das ist von Bedeutung, denn die konkrete Kunst haben wir ja nicht gepachtet. Die gibt's auch auf der ganzen Welt.
Warum ist das Museum für konkrete Kunst ausgerechnet in Ingolstadt?
Das hat eigentlich eine interessante Geschichte, denn es hat alles begonnen mit Eugen Gomringer. Eugen Gomringer ist eben dieser Vater der konkreten Poesie und er hat einen ganz spannenden Lebenslauf hinter sich gebracht. Er kam ja aus Südamerika, sein Vater war Schweizer und er kam dann in die Schweiz, also hat ein sehr breit aufgestelltes kulturellen Hintergrund und er war selber dann später Sekretär von Max Bill gewesen an der Hochschule für Gestaltung in Ulm, die die Nachfolgeinstitution des Bauhauses war und er kannte all die ganzen Konkreten und hat sich eine eigene Sammlung aufgebaut mit den Hochkarätern dieser Kunstrichtung. Und hat sich dann entschieden, diese Sammlung zu verkaufen. Und sie stand zum Verkauf und die Stadt Ingolstadt hatte Interesse angemeldet. Und jetzt fragt man sich, warum wendet er sich nach Ingolstadt? Es gab hier mal einen Drucker, der hieß Geier, Siebdrucker. Und der hat für all die Großen gedruckt, für Albers, für Vasarelli, für Eugen Gomringer. Und ja, so kam diese Verbindung zustande und es wurde der Stadt angeboten. Man kann sich das vorstellen, die haben jetzt nicht gleich Hurra geschrien und gesagt, ja, das kaufen wir, natürlich machen wir das. Und ja, es war dann tatsächlich so, dass es dann ein großes bürgerliches Engagement dafür auch gab und dann wurde im nächsten Anlauf diese Sammlung angekauft. Dann hatte man diese 50 Hochkaräter, hat dann ein Museum gegründet und 30 Jahre später, vier Direktoren später, haben wir jetzt nicht mehr 50 Werke in einer Dauerausstellung, sondern eine Sammlung von etwa 15.000 Werken. Und ein wechselndes Ausstellungsprogramm, mal mit eigenen Arbeiten und mal mit Leihgaben.
Da kommt ihr mit der Ausstellungsfläche hier aber nicht mehr hin.
Das stimmt, das stimmt. Wir sind deutlich unseren Räumen entwachsen, inhaltlich, räumlich, platzmäßig, deckenhöhenmäßig, also auch das. Also wir sind wie ein Kind gewachsen und sind unsere Kleidung ist jetzt zu klein, wir brauchen was Neues. Und tatsächlich hatten wir das große Glück, dass der Stadtrat vor schon in geraumer Zeit entschieden hat, wir bekommen ein neues Museum und daran bauen wir gerade und hoffen, dass es 2025 eröffnet.
Unter dem Namen MKKD, D für Design.
Genau, MKKD, neues Haus, neuer Titel. Denn die wenigsten Menschen wissen, dass wir nicht nur eine Kunstsammlung haben, sondern auch eine Designsammlung. Und das ist auch gar nicht so unabwegig, denn zum einen ist Ingolstadt eine Designstadt. Das liegt an dem großen Arbeitgeber, den es hier gibt, der sich besonders auf Design fokussiert hat im Bereich Automobil. Und zum anderen hängt es vor allen Dingen auch daran, dass konkrete Kunst und Design sehr nah beieinander liegt. Das liegt einmal daran, dass viele konkrete Künstler tatsächlich Designer gewesen sind. Da gibt es sehr viele personelle Überlappungen. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass diese Ideen oder diese Konzepte, wie konkrete Kunst funktioniert, auch im Design einen Anklang finden, wie zum Beispiel Anspruch auf formale Reduktion, das starke Weglassen. Wie wenig kann ich zeigen, um trotzdem noch eine Aussage zu treffen? Das sind so Prinzipien oder Materialgerechtheit oder überhaupt das Beste aus dem Wenigsten herauszuholen. Das sind Sachen, die greifen auch sehr am Design. Und tatsächlich waren wirklich, wirklich viele konkrete Künstler, auch Designer.
Was für Designobjekte habt ihr in eurer Sammlung?
Das ist ganz gemischt. Also wir haben tatsächlich von Löffeln und Teetassen ganz viel Möbel, Grafikdesign, Plakate bis hin zu Autos.
Und wird das neue Museum hier in unmittelbarer Nähe sein oder muss man sich jetzt Sorgen machen, dass man ganz weit gehen muss?
Nein, tatsächlich bleiben wir in der Innenstadt. Wir ziehen an eine andere Seite der Innenstadt, aber wir ziehen ein ganz spannendes Quartier, das Quartier G. Das ist ein Grundstück, ein größeres, das ist neben dem Schloss in der Ingolstadt. Und das war früher mal eine Kanonengießerei, ja, ein Gelände für Kanonengießerei. Und ja, das wurde aber abgerissen zum großen Teil. Und es gibt zwei historische Bauten noch, nämlich unser Gebäude, unsere alte Gießereihalle und den Kavalier Dalwig. Das wurde auch denkmalgeschützt und wurde nochmal instand gesetzt. Und es wird ein ganz toller neuer Bau, aber auch ein neues, tolles Quartier. Denn hier ziehen verschiedenste Institutionen, die die Zukunft voranbringen, zusammen. Einmal wie als Museum, aber auch ein Kongresszentrum und das Maritimhotel, die Technische Hochschule Ingolstadt, die extrem am Wachsen ist. Wir haben ein Existenzgründerzentrum auf dem Gelände. Wir haben die Audi Akademie auch dort, also auch ein Lernzentrum. Auch die Wirtschaftsförderung von Ingolstadt zieht dorthin. Also ein ganz spannendes Gebiet, wo sich Menschen zusammen Gedanken machen, wie wir Zukunft gestalten können. Und das aus verschiedenen Perspektiven.
Und jetzt ganz aktuell und noch bis zum 3. März habt ihr hier eure große Abschlussveranstaltung mit Trommelwirbel Martin Creed.
Ja, tatsächlich ist es nicht gar nicht die letzte Ausstellung, sondern es kommt dann noch eine. Oh. Aber ja, wir haben Martin Creed bei uns und das ist natürlich eine große Sensation für Ingolstadt, aber auch für ganz Deutschland. Er war schon lange nicht mehr in Deutschland und besonders nicht mit einer Einzelpräsentation. Und wir sind immer noch überwältigt davon, dass uns das gelungen ist.
Wie habt ihr das denn hinbekommen? Schreibt man den einfach an?
Ja, wir haben gefragt. Oh. Tatsächlich, manchmal hilft Fragen, obwohl wir natürlich nicht gedacht haben, dass wir uns ein Jahr einfangen. Und natürlich war es auch nicht so, dass sofort ein natürlich das machen wir kam. Aber es kam auch nicht sofort ein Nein. Und dann haben wir mit ihm gesprochen, dem Atelier, der Galerie. Und haben das möglich gemacht und das in allerkürzester Zeit.
Ach, erzähl doch mal ein bisschen was zu Martin Creed.
Ja, es ist sicherlich eine schillernde Figur unserer Zeit. Er ist ein Paket an Künstlerfiguren in einer. Er ist ja nicht nur Maler, er ist Konzeptkünstler vor allen Dingen, er ist aber auch Filmemacher, er ist Musiker, er bringt ganz viel mit sich und er ist vor allen Dingen ein genialer Denker mit dem Schalk im Nacken, mit ganz viel Humor, aber mit ganz viel Gedanken dahinter und ein kritischer Geist unserer Zeit.
Und behauptet über sich selber, I don't know what art is.
Ja, eine große Herausforderung an unser Publikum, denn wenn nicht mal der Künstler weiß, was Kunst ist, wie sollen wir es dann entscheiden? Wir wissen, dass das vielleicht schwierig erscheinen könnte, aber es geht ein bisschen in seine Richtung, dass wir eigentlich überhaupt gar nicht wissen von irgendwas, was das genau ist. Und wir behaupten es immer nur. Und wir sehen diesen Ausstellungstitel I don't know what art is nicht unbedingt als Provokation. Es ist keine provozierende Ausstellung. Wir wollen die Menschen hier nicht provozieren, die mir sagen, ja, was macht ihr denn da? Ihr wisst ja auch nicht, was ihr tut. Sondern es geht darum, dass sich jeder Besucher oder jede Besucherin oder jeder, der hier reinkommt, sich selbst die Frage stellt. Und dass wir ihnen nicht unbedingt vorgefertigte Antworten liefern und ihnen nicht sagen, wir erklären euch die Kunst und wie sie zu funktionieren hat, sondern wir begleiten euch dabei, eine Kunsterfahrung zu machen und euch euren eigenen Kunstbegriff zu nähern, der sich auch immer mal wieder ändern kann. Vielleicht kommen die Menschen hier rein und sagen, sie wissen, was Kunst ist. Vielleicht gehen sie aber raus und sind verunsicherter als je zuvor.
Also wir kommen in den ersten Ausstellungsraum rein und sehen, wohin das Auge reicht, gelbe Luftballons.
Genau, es ist eine Arbeit, die im Titel auch das Konzept ein bisschen mit sich trägt. Half the Year in the Given Space. Man nimmt einen Raum und guckt, wie viel Luftraum dort ist und nimmt ihn die Hälfte weg, aber eben auch nicht. Man packt ihn in Luftballons. Ich finde das sehr interessant, weil wir damit merken, in welchen Räumen wir uns eigentlich befinden. In Museumsräumen bewegen wir uns durch, aber haben immer nur einen Blick auf die Bilder. Oder in der Regel, nicht immer nur, aber in der Regel. Und erfahren die Architektur selbst ganz selten. Wenn wir uns aber durch einen Luftballon mehr zu arbeiten haben, dann merken wir Widerstände. Man merkt aber auch, wie sich mit den anderen die Arbeit verändert. Und dass man nie allein in einem Raum ist eigentlich. Also wenn Sie da reingehen mit anderen Menschen in dieses Bällebad für Erwachsene, könnte man sagen, dann löst die Bewegung des Nächsten etwas bei ihnen aus, nämlich die Luftballons kommen ihnen entgegen. Und ich finde, das ist, ja, es ist ein konzeptuelles Kunstwerk, aber es ist vor allen Dingen auch ein soziales Kunstwerk. Denn wenn wir die Menschen beobachten, die sich da drin befinden, dann verändern die sich. Mhm. Man beobachtet erst eine kritische Haltung, was soll das eigentlich, warum soll ich jetzt in Luftballons tauchen, aber dann spätestens in 2 Minuten verwandelt man sich in jemanden, der Spaß hat, in eine kindliche Haltung fast verfällt und einfach im Moment ist. Und interessant war gerade bei der Vernissage zu beobachten, als wir die Leute immer nur stoßweise in diese Arbeit ließen, weil das ist natürlich auch sehr empfindlich mit den ganzen Luftballons, dass in der Nachbarschaft mit Fremden es zu einer Verbindung kommt und man gemeinsam Freude hat. Freude an der Kunst und Freude an der Begegnung mit den anderen. Und ja, es ist eine Wonne, den Menschen zu beobachten, der in diese Arbeit eintaucht.
Ja, es macht auch wirklich viel Spaß. Also ich habe ja gelesen, dass Martin Creed sehr, sehr streng Rücksicht auf die architektonischen Gegebenheiten des Ausstellungsraumes nimmt. Wie streng ist er denn wirklich?
Doch, das nimmt er sehr ernst. Und das muss man auch sagen, Konzeptkunst funktioniert meistens dann wirklich nur, wenn das Konzept komplett durchgehalten wird. Und seine Auffassung ist eben, die Architektur, die da ist, darf nicht verändert werden. Man muss damit arbeiten. Das hieß für uns auch, dass leider diese Arbeit, für den er damals den Turner-Preis bekommen hat, für uns nicht möglich war. Unser Haus ist schon etwas älter, die Elektrizität ist etwas in die Jahre gekommen. Das hätte uns an die Ränder des Machbaren gebracht und wäre für uns einfach nicht erlaubt gewesen. Aber auch dort ist eine Grenze, die man manchmal gesetzt kriegt, ja ganz gut. Denn tatsächlich haben wir dann dort, wo wir diese Arbeit zeigen wollten, eine ganz andere Arbeit realisiert, die noch viel besser das Besondere dieses Raumes, diese Architektur, die wir haben, nämlich so einen langen, lauchartigen Raum zu haben, der sich manchmal eben auch als problematisch darstellt für einen Kurator oder für eine Kuratorin, aber dass der auch ein extremes Potenzial hat. Und so haben wir aus der Architektur das Beste herausgeholt und manchmal aus einer vermeintlichen Schwäche eine Chance und am Ende eine grandiose Arbeit gemacht.
Welche Arbeit ist das?
Das ist eine Bodenfließarbeit, in dem wir auf 30 Meter Länge Bodenmarkierungsbänder geklebt haben. Es sind fast 2 Kilometer im Ganzen. Jedes Band durfte nur einmal da sein. Jedes Band musste gleich breit sein und jedes Band musste in der Welt verfügbar sein. Also es sind handelsübliche Waren, also nichts, was wir produzieren lassen haben, sondern das könnten Sie auch bestellen oder kann jeder bestellen. Aber in dieser Form wurde es so noch nie präsentiert und hat einen überwältigenden Effekt auf dem Boden, auf dem wir stehen. Und plötzlich nehmen wir die Dinge anders wahr, die uns schon immer gegeben wurden. Diesen Boden gibt es schon seit 30 Jahren als Museumsboden, aber nie in solcher Form. Und plötzlich schauen wir uns die Architektur mit anderen Augen an. Und das kann Kunst. Kunst kann den Blick auf die Dinge, die wir sonst auch immer um uns herum haben, verändern und weiten.
Du musst ja wahnsinnig viel Zeit gehabt haben, um diese Ausstellung zu planen, oder?
Ja, leider nicht. Also es war eine sehr große, intensive und leider kurze Arbeit an Vorbereitung, denn es war so gewesen, wir hatten eigentlich geplant, dass wir 2024 unseren Neubau beziehen und im März 2023 haben wir erfahren, dass wir ein Jahr länger brauchen. Und das hieß, wir hatten für den Herbst 23 keine Ausstellung. Man hat immer Ideen, so ist es nicht. Aber jeder, der im Museumsbusiness unterwegs ist, weiß, man braucht mindestens ein Jahr Vorbereitung, um die ganzen Gespräche zu führen, um das möglich machen zu können, um solche raumbezogenen Arbeiten auch durchzurechnen, durchzukalkulieren, vom Budget bis zu den Metern, die man braucht, an Material. Und da standen wir dann im März. Aber das Gute an einer Situation, in der man nichts in der Schublade hat, ist ja auch, man hat auch keine Bedingungen, an die man sich halten muss.
Weil grenzenlos.
Man ist grenzenlos. Und dann haben wir ein großes Brainstorming gemacht. Und dann, wie wär's, wenn wir Martin Creed fragen? Ja, und das haben wir getan. Und dann haben wir von März bis Oktober von der grundsätzlichen Idee bis zum Aufbau alles durchrealisiert.
Hut ab. Wir haben über die Rauminstallation den Luftballons gesprochen, über die Bodeninstallation. Gibt es auch Videoarbeiten?
Ja, es gibt auch Videoarbeiten. Das war uns auch wichtig. Erstmal, wir wollten nicht Martin Creed den Luftballonkünstler zeigen, weil Martin Creed hat einfach unglaublich große Bandbreite an Arbeiten und auch Arbeiten, die mal Spaß machen, aber auch mal weniger erträglich sind. Und da haben wir die Arbeit Thick ausgewählt. Da gibt es mehrere Videos von. Wir haben 4 Videos ausgewählt, in denen man 4 Menschen sieht, die sich übergeben. Und da kommt man natürlich an die Grenzen des, was man aushalten möchte. Und da stellen wir natürlich den Besuchern auch die Frage, ist das Kunst und will ich das und beschäftigt mich das nachhaltig und wie verändern eigentlich die Räume, die Dinge, auf was ich blicke? Denn ein Mensch, der sich übergibt, den lässt man ja eigentlich alleine und wenn, dann hält man ihn höchstens irgendwie die Haare, damit er seine Ruhe hat und das hinter sich bringen kann, dieses Unwohlgefühl. Und was machen wir? Wir gucken Menschen zu, wie sie sich übergeben in einem White Cube und die Menschen sind genauso groß wie wir selber und fühlen uns irgendwie unwohl, aber trotzdem schauen wir hin und dann denken wir nochmal über die Museumsräume nach. Bei dieser Ausstellung haben wir auch ganz bewusst kaum Schrift. Es gibt einen Einstiegstext, aber es gibt keine Legenden und keine einordnenden Texte, die als Interpretationshilfe gelten, denn wir wollen die Menschen selbst sich mit damit beschäftigen lassen. Dafür haben wir ein Vermittlungsheft an die Hand gegeben. Aber es ist auch wichtig, denn Martin Creed ist es ein Anliegen, dass diese Arbeit nicht von irgendwelchen professionellen KunsthistorikerInnen ausgedeutet werden, sondern dass sich der Laie oder jeder, der sich damit beschäftigt, eben selbst damit beschäftigt. Aber er hat einmal was gesagt zu der Sick-Arbeit. Er hatte nämlich gesagt, für ihn ist Kunst machen das Innerste nach außen stülpen. Und genauso ist eben auch diese Videoarbeit.
Gerade hast du gesagt, dass Martin Creed sich selbst gar nicht so sehr als konkreter Künstler betrachten würde. Gibt es denn ein Werk in der Ausstellung, wo du sagst, das ist aber ziemlich nah dran an konkreter Kunst?
Es gibt immer wieder Elemente, aber was besonders herausragend ist, ist die Kakteenarbeit. Wir sehen eine Arbeit aus einer Progression, also einer stufenweise höhenmäßigen Ansteigungen von verschiedenen Kakteen, die alle ganz gerade gewachsen sind. Und gerade die Progression ist ein Element, das in der konkreten Kunst sehr oft diskutiert und versucht visualisiert zu werden, wo man ja auch immer an sich an die Grenze kommt. In einer Progression kann man nämlich gar nicht ins Bild fassen, weil am Ende muss sie der Betrachter immer gedanklich weiterdenken. Weil die Wand wird ja nie so groß sein, dass man alles bis zum Ende ins Unendliche durchgestalten oder an die Museumswände bringen kann. Also die Progression ist ein Konzept, das sehr viel von der konkreten Kunst erzählt, aber auch die Weise, wie man den Betrachter und die Betrachterin mit reinnimmt. Und Creed tut das auch, aber tut das auf eine sehr humorvolle Arbeit, denn wir sehen hier Kakteen. Und diese Kakteen gibt es natürlich alle in der Natur, aber die stehen ja nie in so einer Aufreihung da, in so einer starken Ästhetik. Also dann braucht man wieder den Menschen oder den Künstler, der daraus eine unglaublich ästhetische Arbeit macht. Aber eine, die auch ein bisschen stachelig ist, die ja natürlich auch besonders ist, weil wenn man überlegt, die steht genau über in der Etage oberhalb der Luftballons. Also wie sie Dinge auch ausschließen. Wenn die zusammenkommen würden, dann hätten die jetzt keinen Spaß dabei, die beiden arbeiten miteinander. Aber diese Kakteen sind eben teilweise auch wunderbar gerade gewachsen. Sowas kommt in der Natur vor, aber man muss sie finden. Und allein das ist eine Kunst. Das haben wir auch in dieser Ausstellung gemerkt. Man kann nicht einfach in den Obi oder in den Baumarkt oder in ein Bauhaus gehen und sich jetzt eine so gerade Kaktee immer holen. Und was haben wir gemacht? Es gibt Kakteenzüchtervereine und da haben wir geguckt, wer ist denn hier in Ingolstadt unterwegs? Und tatsächlich gibt es da jemand, der ganz eifrig solche Kakteen züchtet und auch so wunderbar gerade und in der Progression. Und es hat ein bisschen Recherchearbeit gebraucht, aber jetzt haben wir diese wunderbaren Kakteen und die zu einem Kunstwerk von Martin Creed werden.
An welcher Stelle wird noch klar, wie humorvoll Martin Creed ist?
Ja, wir haben zum Beispiel eine Neonarbeit, auf der steht Things. Und dazu gibt es auch im Begleitheft einen QR-Code mit einem Song von ihm, den er performt. Und da geht es auch um Dinge. I like things a lot. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, ohne das auch zu Ende ausdeuten zu wollen, weil wirklich jeder das für sich tun soll. Der Begriff Ding oder Dinge ist ja so banal wie konzeptuell bedeutend in sich. Denn es sind nur Dinge, aber gleichzeitig ist das Ding, auf dem Ding steht doch so viel mehr als ein Ding. Es ist Kunst und Kunst ist immer noch ein ganz anderes Ding als alle anderen Dinge da außen rum. Und Dinge sind sowieso nie Dinge, denn sie erzählen etwas über uns, über die Sache, warum wir sie eigentlich haben. Und wenn er darauf Dinge steht, dann repräsentiert es sich und so und die ganze Welt der Dinge mit sich. Und wir merken wieder, oh nein, wir haben wieder keine Antwort gefunden, sondern wieder nur noch Fragen.
Help.
Help, genau. Das hat er auch an die Wand geschrieben. Es gab eine weiße Ausstellungswand, die wir freigelassen haben. Und als er kam zum Presserundgang und viele Menschen um ihn rum standen, auch ein gewisser Druck in der Öffentlichkeit stand, hat er gesagt, okay, diese weiße Wand ist deine, schreib ran, mal einen Kreis, mach, was du möchtest. Und was schreibt er? Help.
Wie feinfühlig.
Wie gesagt, konkrete oder Konzeptkünstler müssten vielleicht nicht die größten Maler sein. Sie müssen nicht die größten Musiker sein, aber was sie sind, ganz bestimmt die größten Denker unserer Zeit.
Ist er ein Maler oder ist er auch ein großer Künstler?
Ja, aber seine Kunst muss auch nicht von ihm gemalt werden. Das können auch manchmal andere machen. Aber die Anweisung kommt von ihm.
So, ich gehe jetzt ganz vorurteilsfrei hier durch die Ausstellung und weiß, konkrete Kunst ist gegenstandslos. Und jetzt sehe ich hier aber ein großes Foto mit zwei Hunden. Also jetzt mal unter uns. Ich finde, das ist sehr figurativ.
Das stimmt. Wir gehen auch deutlich an die Grenzen. Ja. Martin Kmit würde sich auch selber, glaube ich, nicht als konkreter Künstler bezeichnen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz klar. Ja, es sind zwei Hunde. Aber tatsächlich geht es Martin Kmit vor allen Dingen um Gegensätze. Und wir sehen nicht irgendwelche zwei Hunde, sondern wir sehen den größten und den kleinsten Hund, den es auf der britischen Insel gibt, nämlich den Chihuahua und den irischen Wolfshund. Und da geht es wieder um Systeme. Es ist dann figurativ in dem Fall, aber uns ist das ein bisschen egal, weil wir als konkrete Kunstmenschen sehen daran die Systeme und die Idee dahinter und das Konzept. Und natürlich ist uns bewusst, dass wir uns an den Rändern bewegen. Und das Wunderbare ist aber auch bei dieser Arbeit, dass wir auch hier einen QR-Code haben zu einem Musikvideo, das er selber gedreht hat, zu einem Musikstück, das er selber geschrieben hat. Und auch dort schauen Sie sich das an. Es macht so viel Freude. Und diese Ausstellung lässt einen mit vielen Fragen zurück. Und nicht alles gefällt einem. Aber es zaubert so oft einem ein Lächeln ins Gesicht. Und auch das darf Kunst. Einfach den Menschen eine gute Zeit schenken.
Wie nehmt ihr denn eure Gäste an die Hand? Du sagtest gerade schon Begleitheft. Begleitheft ist ja jetzt mal unter uns gesagt, manchmal auch was in der Tasche und dann, ne, du weißt. Wie sorgt ihr denn da, dass man sehr ernsthaft mit dem Begleitheft umgeht?
Ja, wir wussten, man kann den Menschen auch nicht alleine lassen mit so einer Ausstellung. Und trotzdem wollen wir nicht didaktisch werden oder irgendwie vorschreibend oder vordeutend. Und dann gibt es diesen Effekt, du hast ihn beschrieben, mit diesen Begleitheften, man nimmt die mit und dann macht man sie in die Handtasche und dann 3 Monate später lädt man die aus und schmeißt es weg. Und irgendwie hat das ja im doppelten Sinne keine nachhaltigen Effekte.
Nach 3 Wochen.
Ja, oder so. Ja. Und ja, das heißt, wenn Begleitheft, dann muss es anders gedacht sein. Und die Ausstellung heißt I don't know what art is. Also worum geht's eigentlich in der Kunst und was bedeutet mir die Kunst und wie taste ich mich daran? Und so haben wir ein Heft kreiert, in dem zum einen Informationen zu den Kunstwerken gegeben werden, zum anderen QR-Codes da sind für Filme, um noch weiter zu gucken, was es noch alles gibt, gerade auch, weil er ja auch ein Videokünstler ist oder ein Performance-Künstler. Und indem wir den Menschen Fragen stellen, wie es ihnen geht, was sie bewegt, was sie empfinden, wenn sie das sehen, ob es ihnen gefällt oder nicht oder ob das wichtig ist oder ob man es einordnen kann oder ob das mit konkreter Kunst zu tun hat. Also wir steigen im Prinzip ein mit einer Frage, die lautet, bevor Sie anfangen, erinnern Sie sich an ein Kunstwerk, das Ihnen noch gut in Erinnerung geblieben ist? Können Sie sagen, warum? Was hat Sie daran begeistert, fasziniert, ja, vielleicht auch entsetzt? Und dann macht man seinen Rundgang durch diese Ausstellung mit diesem Heft, das man dann auch mit nach Hause nehmen kann, indem man reflektiert und dann ist die allerletzte Frage, wie geht es Ihnen nach dem Besuch der Ausstellung? Wissen Sie nun, was Kunst für Sie ist? Oder sind Sie verwirrter als zuvor?
Wie erging es dir?
Ein Auf und Ab der Gefühle. Also wir werden ja oft gefragt, gerade wenn wir Kunstankäufe tun. Und das ist manchmal in dieser Stadt nicht so einfach. Nicht immer mit Hurra geschrien, wenn wir was machen. Oft ist das Kunst. Warum kann ich auch? Und so. Wir bringen als Museumsfachleute natürlich eine Expertise mit. Und wir bringen ein Bauchgefühl mit. Aber dieses Bauchgefühl kommt aus einem Wissen, das wir uns erarbeitet haben, durch viel Lesen, durch viel Sehen, durch viel Erfahren. Ich glaube schon, dass es eine Expertise zur Kunst gibt. Aber wie der einzelne Kunst empfindet, das ist eine individuelle Erfahrung. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Was für mich höchstens falsch ist, Dinge abzustrafen, bevor man sich mit ihnen beschäftigt. Es muss einem nicht alles gefallen, aber man muss den Dingen eine Chance geben. Und erst wenn man sich darauf sie einlässt, kann man auch sie einschätzen, vielleicht auch ein Urteil fällen.
Erinnerst du dich denn noch an ein Kunstwerk, das dir in guter Erinnerung geblieben ist?
Ich glaube, es ist vielleicht weniger bei mir die Kunst, sondern das Design. Meine Eltern haben immer darauf geachtet, qualitativ hochwertige und ästhetisch sehr durchdachte Dinge um sich zu haben und vielleicht auch daraufhin zu sparen. Also ich bin groß geworden mit braunen Produkten. Oder wir hatten die Freischwinger von Marcel Breuer bei uns als Esszimmerstühle. Und nicht, weil wir im Überfluss lebten, sondern weil wir Dinge bewusst um uns hatten. Und da hat sich das Design und auch irgendwie die konkrete Kunst in mein Leben eingeschlichen. Und deswegen glaube ich gar nicht an dieses eine Kunstwerk, sondern dieses, mit welcher Seherfahrung ist man groß geworden?
Ja. Groß geworden sind wir zwei auf jeden Fall, ja, seit es konkrete Kunst gibt, 100 Jahre, wir haben es eben schon angesprochen. Wie wird denn hier im Haus 100 Jahre konkrete Kunst gefeiert?
Genau, wir haben uns entschieden, eine Ausstellung zu gestalten, die heißt 24 Ausrufezeichen, Fragen an die konkrete Gegenwart. Diese Ausstellung machen wir nicht alleine, sondern mit dem Museum in Kulturspeicher in Würzburg. Und wir haben zusammen 24 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, 12 an jedem Standort, und ihnen einen Fragenkatalog an die Hand gegeben mit 10 Fragen, mit dem sie ihre Beziehung zur konkreten Kunst erläutern. Also wir machen keine historische Rückschau und sagen, das sind die Best of der letzten 100 Jahre, sondern wir schauen uns 24 relativ junge Künstlerinnen und Künstler an und befragen sie nach ihrem Verhältnis zur konkreten Kunst und zeigen ihre Werke. Ich habe gerade gesagt, relativ jung. Warum? Die sind alle um die 40 und ein bisschen jünger. Jetzt frage ich, wie kommt man mit zu dieser Auswahl? Weil Theo von Doesburg und die Leute, die um ihn waren, auch in dem gleichen Alter waren. Also wir fragen genau diese Generation 100 Jahre später. Und braucht es das noch, die konkrete Kunst? Gelten diese Grundsätze überhaupt noch? Und will ich überhaupt als konkreter Künstler bezeichnet werden? Und da muss man sagen, da kam immer, es ist kompliziert, es ist ein Ja, aber, es kommt darauf an, es war kein klares Bekenntnis. Und wir befragen uns damit eigentlich auch selbst als Institution, weil der Kulturspeicher in Würzburg sammelt ja auch konkrete Kunst oder zeigt es vor allen Dingen. Ja, was ist eigentlich unsere eigene Rechtfertigung noch in dieser Welt? Und wird es auch in 100 Jahren noch geben? Ja, das war unser Ansatz dazu. Es ist ein bisschen auch talking about by generation, denn wenn wir uns bei uns im Büro umschauen, sind wir irgendwie auch alle in dieser gleichen Generation.
Habt ihr konkrete Antworten auch finden können, was die konkrete Kunst heute noch bedeutet? Oder war es im Gesamten eher so ein bisschen vage?
Es war sehr unterschiedlich. Ich kann es dir vorstellen, 24 Künstlerinnen und Künstler, dass die nicht einer Meinung sind. Manche haben das sehr kurz und prägnant beantworten können. Andere haben richtige eigene Pamphlete fast geschrieben dazu. Es war wirklich sehr unterschiedlich, wie auch die Kunst, wie auch die Biografien sind dieser Menschen. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Und also die eine kurze Antwort, die gab es bei niemandem. Es ist kompliziert.
Inwiefern werden diese Fragen bzw. diese Antworten vom in einer Ausstellung finden?
Wir werden zum einen die Ausstellung an sich haben. Das heißt, wir zeigen die Werke und wir werden auch Zitate aus diesen Fragenkatalogen mit einarbeiten und wir werden auch diese ganzen Fragenkataloge auch auslegen für die Besucherinnen und Besucher. Und der zweite Schritt ist dann wiederum, dass wir den Katalog haben und in diesem Katalog werden wir dann einen Text haben, der diese verschiedenen 24 Fragenkataloge mit ihren Antworten zusammenfasst. Und das war gar nicht so einfach, weil es ist eben nicht so, dass man diese eine Antwort hat und auch alle sich sehr unterschiedlich dazu zu positionieren können.
Liebe Therese, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du mich hier so schön durch eure noch erhaltenen alten Ausstellungsräume geführt hast zu dieser tollen Ausstellung. Ich freue mich über den Vorausblick 24 und ich freue mich natürlich so sehr, dich wiederzusehen im Neubau in der alten Gießerei. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank auch.